Grüße, Freunde des Rennsports. Herzlich willkommen zum E-Pod, dem wöchentlichen Podcast zur Formel E. Ich bin der Philipp und in Berlin sitzt der Tobi und in Hamburg der Timo. Schönen guten Abend zusammen.
Moin, moin.
Hallöchen.
Na, wie ist es?
Na?
Oh.
Funktioniert immer wieder.
Oh.
Ja, sehr gut. Über das Wetter können wir nicht reden, es ist so dunkel, ich erkenne es nicht. Wir überspringen das.
Hamburg gleich der Schneefall.
Ja, tatsächlich.
Nee.
Der wohnt so städtisch, der hat draußen Straßenlaternen. Ich schaue hier raus Richtung Ortsausgang und sehe eigentlich nur ab und zu mal Rückleuchten von Autos, die in der Ferne verschwinden. Und ansonsten kann ich tatsächlich nichts erkennen außer schwarzer Nacht.
Ich weiß, dass es kalt ist. Das kriege ich gerade so noch mit. Es ist richtig, richtig kalt.
Das kann ich wahrscheinlich bestätigen. Ja, kalt ist es. Mm. Aber das ist auch gar nicht so wichtig.
Ich habe Papier rausgebracht heute und dachte auch, wow, nee, schnell wieder rein.
Ja, da haben ja die Santiago-Menschen haben es da einfacher da in Chile. Da war ja wohl eher am oberen Ende der Skala mit den Temperaturen, was ich verstanden habe. Oh, ja. So 30 Grad plus, also über, mm. also plus, also 30 Grad plus und mehr.
30 Grad mehr als hier.
Locker 30 Grad mehr als hier. Hier ist ja ein bisschen unter Null auch manchmal. Ja, ja. Ansonsten, ja, herzlich willkommen zum E-Pod. Und zwar direkt nach dem E-Prix von Santiago de Chile. Wir haben ja letzte Woche darüber diskutiert, ob man das Chile oder noch irgendwie anders ausspricht. Wir haben uns geeinigt auf Chile. Also ich habe uns geeinigt auf Chile. Ich glaube, das ist sehr richtig so. Und ja, da wurde gefahren und zwar, wenn ich mich jetzt nicht komplett vertue, 37 Runden lang über einen sehr anspruchsvollen Kurs und ich glaube, eine Geschichte mit der Anspruchsvollhaftigkeit, heißt das glaube ich, kam daher, dass man sich offensichtlich bemüht hatte, sehr viele verschiedene Beläge und die auch möglichst wellig irgendwie aufzubringen, oder?
Verschiedene Zahnbeläge.
Also, Santiago hat wirklich von seiner besten Seite geglänzt, was die was den Straßenbelag angeht.
Womöglich waren es schon die besten.
So viele verschiedene Belege gab es, glaube ich, bisher auf keiner Strecke. Wir hatten ja in Tempelhof beispielsweise, hatten wir da den Übergang hier Beton und sonst Gedöns. Aber das war wirklich krass. Es gab auch ein paar Fotos von unseren Kollegen von Spacesuit zum Beispiel, die mal so Bilder vom Asphalt hochgeladen haben. Also wirklich krass und man hat ja dann im Video oder in der Fernsehübertragung auch gesehen, wie die Autos da rumgehüpft und geflogen sind. Das war schon vom Allerfeinsten.
Mhm. Ja, die waren länger in der Luft als auf der Strecke, habe ich manchmal das Gefühl gehabt.
Da muss mal jemand ausrechnen. Ja, aber da tut man wirklich beim Zuschauen die Bandscheibe weh. Tobi W., ja. Rechne mal, wie viel das Auto pro Runde in der Luft und wie viel auf der Straße gewesen sein müsste.
Zähl mal die Bodenwellen.
Da gab es einen interessanten Kommentar auch zu diesem Thema Bodenwellen und wie krass die wirken. Ich glaube, es war Dario Franchitti, der das gesagt hat am Wochenende, dass durch diesen geringen Anpressdruck der Formel E Autos ist es jetzt nicht so krass schlimm. Wenn du jetzt da ein Formel 1 Auto hast oder ein LMP1 oder so, die extrem viel Anpressdruck haben, dann wirst du natürlich sofort wieder runtergesogen beim Abheben und dann bollert das noch mehr in die Wirbelsäule.
Mhm. Ja, das tut auch echt weh. Also ich meine, du sitzt mit deinem Cockpit wirklich, das sind vielleicht 20 Zentimeter über dem Asphalt, die dein Poppes da hängt. Und naja, wenn du so eine Bodenwelle runterfällst, das tut ordentlich weh. Tja, also die und auch hier die Aufhängung, die und Dämpfer und
ja, schon eher,
die haben gut zu arbeiten gehabt.
Zum Glück haben alle gehalten. Ich habe also zumindest jetzt von Bodenwellen aus. Ich hatte im Training schon so die Befürchtung, so mit Gedanken an London in Saison 2, damals war es glaube ich, wo dann so eine Bodenwelle ausgebessert werden musste über Nacht, weil die Bodenwelle einfach die Aufhängung kaputt gemacht hat. Solche Befürchtungen hatte ich jetzt in Santiago auch, hat sich zum Glück nicht bewahrheitet.
Tja, dafür hatte Santiago ganz andere Probleme, die Autos fast aus dem Geschäft gekickt hätten. Allen voran, Phil hat es gerade schon gesagt, die Hitze. Also mit über 30 Grad Außentemperatur, das war schon eine Herausforderung, ja, für die ganze Batterie eigentlich. Besonders im Rennen, wenn du nur Gas gibst und nur geradeaus fährst, schnell sein möchtest, ist es okay, aber besonders wenn du rekuperierst, dann wird's spaßig, weil da heizt sich der Akku ja auch auf, ist wie beim Handy, wenn du das Handy auflädst und gleichzeitig benutzt, wird das Handy heiß.
Ja, hinzu kam dann die extrem lange Gerade auf Kurve 3 hin, also die, wo man eigentlich denken würde Start-Ziel-Gerade, aber es war ja die Gegengerade, wo ja, Geschwindigkeiten von bis zu 220 erreicht werden sollten. Da müssen wir mal nachforschen, ob jetzt wirklich, was jetzt wirklich der Topspeed war. Aber wahrscheinlich die schnellste Stelle, die es in der Formel E bisher jemals gab und dementsprechend natürlich auch Überhitzungspotenzial für die Batterien. Aber die Dinger haben eigentlich gehalten, erstaunlicherweise.
Ja, also ich habe nichts gehört, dass irgendwas mit der Batterie gewesen sein, ne, mag.
Na, es gab vereinzelt Probleme, beispielsweise jetzt bei Di Grassi, weiß ich nicht, ob es daran lag, aber bei Turvey weiß ich, lag es auf jeden Fall daran. Als er aus der Boxengasse rausgefahren ist, hat er einen BMS-Error gehabt, also Battery Management System. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt mit der Temperatur zu tun hat, wahrscheinlich nicht, denn das Auto war ja noch kalt und wir wissen es nicht genau, woran es liegt, aber da musste er halt wirklich kompletten Shutdown machen, also das Auto neu starten, hat da 30, 40 Sekunden verloren, aber ansonsten auf den langen Geraden keinerlei Ausfälle oder so.
Ja, was schon erstaunlich ist. Also jedenfalls nicht mehr Issues, als wir es von anderen Rennen schon gewöhnt gewesen sind. Ne? Ansonsten war es, glaube ich, eine ziemlich staubige Geschichte und es lag allerlei Laub auf der Straße und ich finde auch einiges an so Plastikmüll, ne? So Stücke von Werbung und irgendwie so eine schwarze Plastiktüte oder Folie oder so habe ich irgendwo mal gesehen. Und das kann natürlich dann auch hässlich werden, wenn man sich das mal irgendwo einfängt, wo eigentlich kühle Luft reinkommen sollte, um entweder Batterie oder Motor zu kühlen. Mhm. Da geht das ganz schnell, dass das dann nicht mehr schön ist. Tauben?
Tauben waren auch auf der Strecke.
Ja, sind die so weit unten auch unterwegs gewesen oder so, ja, mehr über der Strecke? Ja, die liefen da rum. Ach, die liefen rum.
Ja, die liefen auf der Strecke rum. Ich habe vorhin ein Bild gesehen. Ist mir aber im Fernsehen jetzt nicht aufgefallen.
Nee, habe ich auch nicht gesehen.
Ich wollte gerade sagen, die Strecke hatte so viel Potenzial für wieder irgendein Tier. Also wenigstens ein Eichhörnchen.
Ja, oder ein Krokodil oder so aus dieser braunen Suppe da unter der Brücke. Boah,
so Godzilla.
Was war denn mit dem Wasser los? Das gehört so da, oder? Ist das richtig gewesen?
Dass das so braun ist? Ja, ich glaube, das gehört so, ja.
Okay, na gut. Ich konnte
ja, aber es hieß ja im Vorfeld auch schon, dass gerade in diesem Parc Forestal, wo die Strecke ja auch durchführte, dass da viele streunende Hunde und Katzen sind und dass tatsächlich der Veranstalter die weggefüttert hat, also außerhalb der Strecke Köder ausgelegt hat und so, dass diese Tiere da aus dem Park verschwinden.
Ui.
Ist zum Glück gut gegangen.
Ja gut, sie haben sich um alles gekümmert, das muss man ihnen lassen. Das ist doch schon mal nicht schlecht. Ja, aber vielleicht ein bisschen nochmal Richtung Renn-Action. Wie sieht's denn aus in den Trainings? Was haben wir denn gesehen in den Trainings? Da ist eigentlich nur kurz nochmal zusammengefasst worden, was wir vermutet und dann später auch in Qualifying, Superpole und Rennen gesehen haben. Also Buckelpiste, Schwierigkeiten mit verschiedenen Belägen oder Belägen vielmehr. Gar nicht so Belege, sondern eher Beläge. Und ganz offensichtliches Problem, habe ich das Gefühl, war so eine Verbremsungsgeschichte, ne? Irgendwie kaltem Bremsen.
Oh ja.
Und stark gebremst und es qualmt und man fährt eher geradeaus. Und der eine schafft es halt vor der Wand stehen zu bleiben, der andere nicht so. Das habe ich relativ viel gesehen. Und beide Trainings sind ja auch durch rote Flaggen dann beendet worden. Da war schon einiges zu üben, hatte ich das Gefühl.
Ja, besonders im ersten Training. Das zweite Training war recht ruhig, bis auf der große Aufreger von Prost, der dann 4 Minuten vor Ende auf seiner 200er-Runde das Auto in die Mauer gesetzt hat. Das Training wurde abgebrochen, aber viele große Aufreger gab es vor allem im ersten Training. Da kann Timo mal ein bisschen ausholen, weil der hat es getickert, das Training.
Oh, wenn ich das nur wüsste, du. Da muss ich mir erstmal die Tabelle angucken. Also, auf jeden Fall richtig stark gleich am Anfang. Sam Bird hat da gleich gezeigt, dass die Pace da ist wieder vom Mahindra. Zu dem Zeitpunkt auch schon, also es gab immer mal wieder Führungswechsel, aber eigentlich durchgängig ganz stark vorne dabei. Die Jaguar, die waren wieder von vornherein bei der Pace mit dabei, die Virgin und auch Tachita. Also die drei Teams waren so die Frühstarter, die dann gleich gute Zeiten abgeliefert haben. Kurz vor Ende der Session, also wirklich kurz vor der roten Flagge, hat sich dann Felix Rosenqvist dann doch nochmal vorne reingeschoben auf den zweiten Platz, aber sehr überraschend. Also generell ging für Mahindra dieses Wochenende eigentlich nicht allzu viel von der Pace. Das war schon eine Ausnahme dieser Runde. Aber ansonsten, Lotterer schon da angedeutet mit Platz 5, dass er plötzlich, warum auch immer, da ist und plötzlich mit Wern mithalten kann und das Potenzial des Techita umsetzen kann. Aber ansonsten wenig Überraschungen, außer dass Audi recht weit weg war. Also der beste Audi war mit Di Grassi auf Platz 11 platziert. Also da hat sich schon angedeutet, könnte schwierig werden.
Tja.
Ganz interessant fand ich, dass Tachita sehr, sehr viele Überschriften sich gemopst hat. So im ersten Training war es so halbwegs okay. Und zweites Training, Tachita in der Überschrift. Qualifying, wieder Lotterer. Superpole, Wern, Rennen, Wern und Lotterer. Und also Tachita hat gestern wirklich für richtig viel Aufruhr gesorgt. Und ja, das führte sich dann auch im zweiten Training sofort. Tja, aber viel mehr als Großrennen simulieren und mal gucken, wie es mit 200 Kilowatt ist, kann man im Training eigentlich nicht machen. Großes Problem, oder wirkte anfangs vielleicht wie ein recht großes Problem, ist das Starttraining gewesen. Denn dadurch, dass beide Trainings jetzt mit einer roten Flagge beendet wurden, also nach dem ersten Training dachte die Rennleitung wahrscheinlich, okay, gut, Starttraining, was eigentlich so immer obligatorisch ist, dass man mal den Weg in die erste Kurve kennenlernt, hat die Rennleitung gesagt, gut, machen wir nach dem zweiten Training. Dann musste das zweite Training aber auch abgebrochen werden. Das heißt, der Rennstart war wirklich das erste Mal, dass die Autos aus dem Stillstand von diesen Startboxen in Richtung Kurve 3, Kurve 1/3 gefahren sind.
Also die nächstgelegene Kurve einfach.
Die nächstgelegene Ecke, ja. Tja, so viel zu den Trainings eigentlich.
Ja, viel mehr gibt's da auch nicht zu sagen, gibt's außer vielleicht nicht. Noch die kleine Randnotiz, dass manche Fahrer gar keine 200 kW-Runden gedreht sind. Mhm. Ich frage mich natürlich, warum die das nicht früher machen, weil insgesamt, wie viel sind's? Stunde 15, glaube ich, ne? Mhm. Also einmal 45 Minuten, einmal 30 Minuten. Und warum man sich dann die 200 kW-Runden für die letzten 3 Minuten aufhebt, weiß ich auch nicht. Aber gut, so zum Beispiel Tom Blomqvist, der ist dann wirklich völlig grün, wie man so schön sagt, ins Qualifying gegangen.
Genau, im grünen Auto.
Jo. Hat sich auch dann an der Base gezeigt, dass er da nicht so wirklich ein Gespür hatte oder ein Gefühl hatte für die 200 kW, für die volle Leistung, weil da natürlich auch die Bremspunkte ganz anders sind und nun ja.
Ja, schlau ist das nicht, das unvorbereitet anzugehen, denn dann hast du ja nur den einen Schuss letzten Endes, ne?
Ja, gerade auf so einem welligen Kurs, ja, genau. Wo du, wenn du schneller bist, dann fliegst du ja auch weiter und ja.
Ja, aber bleiben wir doch bleiben wir doch beim Qualifying, so die Highlights.
Oh, war das geil.
Der Qualifyings. Ja? Gruppe 1, ging's ja eigentlich schon gleich los, oder? Der Kollege Evans irgendwie in der ersten Gruppe unterwegs und das erste, was er macht, ist, war es gleich die erste Kurve, wo er sich da weggedreht hat, zwar das Auto nicht kaputt, aber letzten Endes die Runde geschrottet hat. Jedenfalls
erste Kurve, glaube ich, noch
nicht. Das war später Lotterer. Jedenfalls war es halt einfach super ärgerlich.
Oder Evans auch, ja.
Ja, gar nicht so wichtig. Jedenfalls hast du diese eine Chance und wahrscheinlich genau wegen, okay, das Auto ist jetzt stärker und schneller und ich muss an anderen Punkten bremsen, passieren dann halt so Dinge, ja. Es qualmt und die Bremse, die tatsächliche Bremse ist kalt und dann ist die eine Runde, die du hast, sofort verkackt. War nicht so gut.
Ja, war ziemlich bitter für Evans, weil der ja wirklich, wirklich schnell war. Da kommen wir gleich im Rennen auch nochmal dazu. In unserem Performance-Rating auch auf Platz 3 gelandet, also über alle Sessions hinweg. Und was der im Rennen gezeigt hat, boah, da gleich mehr zu.
Vielleicht noch, wer auch in Gruppe 1 gestartet ist, unter anderem war Buemi. Und der hat es ja dann trotz der immer so gehassten Gruppe 1 tatsächlich in die Super Bowl geschafft, ne? So mal als Gegenpol zum Evans, der es nicht mal am Stück oder fehlerfrei die eine Runde überhaupt geschafft hat. Ist schon auch nicht schlecht. Weil jetzt habe ich hier natürlich wieder hier keine Statistik für sowas, wo dann mal raus hervorginge, wie viele der Fahrer aus der ersten Qualifikationsgruppe schaffen es eigentlich in die Super Bowl. Das hat bestimmt auch schon mal jemand erfasst.
Ja, ich nicht. Tobi W. vielleicht.
Man weiß es nicht.
Nee, ich glaube, so eine Statistik habe ich zumindest noch nicht gesehen bisher.
Ja, das wäre auch mal interessant. Dann könnte man nämlich mal statistisch belegen, ob dieses Gefühl von, ach, erste Gruppe ist immer scheiße, ob das tatsächlich jetzt der Realität entspricht oder ob das nur trügt.
Also ich habe mal die Zeiten verglichen gestern beim Live-Tickern. Da schreibe ich mir wirklich immer dann die besten Sektoren und sowas alles durchweg auf und kann das dann auch zwischen den Sessions vergleichen und mit dem Qualifying, mit den Gruppen. Und gestern war es auf jeden Fall nicht so, dass jetzt die Performance krass viel schlechter war in Gruppe 1. Mhm. Also da hat es nicht so den Riesenunterschied gemacht jetzt in Santiago.
Naja, gut. Wir haben schon das Versprechen aus dem Chat, dass es fürs nächste Rennen abgearbeitet wird.
Hervorragend.
Also stark.
Super.
Sehr gut. Dafür sind die Leute ja da, ne? Man muss nur irgendwas sagen und irgendjemand macht es dann schon.
Das ist die Kraft des Internets.
Genau.
Gefällt mir.
Internet, do your thing. Okay, weiter. Gruppe 2, wie immer beachtlich oder zumindest sehenswert, der Kollege Rosenquist. Also es ist halt immer ein Fest, wenn man guckt, wie der Typ irgendwie das Auto um die Strecke prügelt. Er hat jetzt nicht viel erreicht damit, aber ist auf jeden Fall immer spektakulär unterwegs und ist halt schon echt cool. Ansonsten hatte ich jetzt nicht so die Highlights notiert hier für die Gruppe 2, in meinen Notizen zumindest. Mir nicht aufgefallen, dass da noch irgendwie eine große, hervorragende Leistung stattgefunden hätte.
Naja,
also, naja, gut, ich meine, ja.
Wir hatten Sam Bird, Wern und Piquet, die ja alle drei sehr gute Zeiten abgeliefert haben. Und Piquet ist dann knapp gescheitert an der Superpole, ist dann als Sechster gestartet, glaube ich. Und Wern und Bird haben sich ja durchgesetzt. Also extrem überraschend, dass Rosenquist da schon in Gruppe 2 nicht in die Top 5 gekommen ist. Also wirklich völlig überraschend. Der ist ja am Ende dann auf Startplatz 14 gelandet. Und vielleicht noch ein Wort zu Edo Mortara. Der eigentlich sehr schnell unterwegs war glaube ich Pink im ersten Sektor und hat dann aber leider wieder einen Fehler gemacht und ja, die Runde hingeworfen. Das war's dann, Start von ganz hinten. Und der hat nach der Session dann auch sehr, sehr selbstkritisch und interessante Aussagen getroffen am Mikrofon und gesagt, ja, das war jetzt wieder klar mein Fehler und jetzt schon zum zweiten Mal hintereinander und das kann echt nicht so weitergehen. Also
so geht's nicht weiter mit mir.
Er weiß, was Sache ist und ich glaube, der wird noch konzentrierter demnächst auftreten und weiß nicht, hätte auch seine Chance gehabt, da irgendwie in die Super Bowl zu kommen.
Mhm. Mortara ist so ein guter, ne? Oh, ja. Den habe ich so gern. Das ist so ein sympathischer Typ einfach und wenn man merkt ihm wirklich an, wenn es ihm richtig scheiße geht und das war wieder so eine Situation, der Verbremser in der Haarnadel und dann war die Runde ja einfach tot. Ach, ja, ärgerlich gelaufen für ihn. Aber ehrlich gesagt, für Maro in der nächsten Gruppe lief es auch nicht wirklich besser. Gruppe 3, was da passiert? Nix eigentlich, oder? Ein bisschen nee, zeitlich
nix. Turvey recht stark, der hat sich da ganz gut platziert. War auch im Endeffekt sehr zufrieden mit seiner Runde. Ansonsten Lin ein bisschen enttäuschend für mich, weil der eigentlich von der Pace her immer sehr weit vorn dabei war. Und ich hätte gedacht, dass der irgendwie vielleicht nicht unbedingt auf dem Niveau von Bird fährt, der lag zu der Zeit, glaube ich, auf Platz 1, aber dass er zumindest irgendwie in die Top 5 kommt und sich dann am Ende für die Superpole vielleicht qualifiziert, aber nein, das wurde nix. Auch Nico Prost abermals enttäuschend und Lopez, ja, ganz ordentlich.
War nicht mit Prost noch die Geschichte, dass er zu viele Runden gefahren ist?
Ja, der ist, hat den Eingang der Boxengasse verpasst und es gibt ja im Qualifying eine begrenzte Anzahl Runden, die man drehen darf. Und dadurch, dass der diesen Boxeneingang verpasst hat, wurde da eine zusätzliche Runde gewertet und daraufhin bekam er dann eine Strafe und musste zwei Positionen zurück in der Startaufstellung. Also kam dann von, ich glaube, Platz 9 auf Platz 11 oder sowas in der Richtung.
Tja, zack, bumm, so kann's gehen, ne? Boxengasseneinfahrt verpasst.
Tja.
Tja,
und richtig
dann
ging es dann in Gruppe 4.
Mhm.
Oh.
Tobi, hau raus.
Gruppe 4, so von den Fahrern, die sich da aufgehalten haben, eigentlich denkt man da, meine Güte, das glaub, Gruppe 4 war sogar die Gruppe D, also die schlechteste vergleichsweise, wenn man
den
Zwischenstand in der Meisterschaft
Klammer tut. Auf, Blomqvist, Filippi, Lotterer, Di Grassi und D'Ambrosio, Klammer zu.
Genau. Di Grassi denkt man natürlich, oh, Audi, der wird wohl Pace haben. Ja, hat er tatsächlich. Mhm. Ist dann sogar noch weitergegangen in die Superpole. Ich glaube, Dritter war er am Ende. Aber die Geschichte aus der vierten Gruppe gehört natürlich Elotti, André Lotterer. der war im Nirgendwo in Hongkong. Ganz unscheinbar in Marrakesch und auf einmal dreht der Junge da die schnellste Runde. Ich bin aus allen Wolken gefallen. Ich habe mich gefragt, wo er das hergeholt hat, aber der war einfach mal 3,5 Zehntelsekunden schneller als als die eigentlich als der ganze andere Rest die Grassi
unfassbar.
Also ich habe keine Worte dafür. Unfassbar tolle Runde von André Lotterer.
Ja, denke ich mal.
4 Zehntel schneller als Wern übrigens. Und ein Chapeau. Zehntel nur langsamer als der Streckenrekord von Wern im kleinen Training.
Chapeau.
Da kommt gleich das Echo aus dem Chat wieder. Chapeau.
Ja. Hast du den Leuten einen Floh ins Ohr gesetzt?
Ja, ja. Grassi, aber auch extrem stark. Hätte ich nicht mit gerechnet da, weil Abt hatte ja auch vorher schon gezeigt und auch in den Trainingssessions war zu sehen, dass Audi nicht so gut zurechtkommt in Santiago wie in den letzten Rennen, nicht so schnell ist. Und dann ballert der da erstmal 3 pinke Sektoren hin, setzt sich zwischenzeitlich auf 1 und dann, gut, dann kam eben noch Elotti. Aber Platz 2 in der Gruppenphase, also echt überraschend stark. Und dann ging es in die Super Bowl.
Ja.
In die Super Bowl.
Da hat dann der Elotti gleich gezeigt, wie es auch funktionieren kann. Ne? Erstmal hier, erstmal brillieren und dann in der allerersten Kurve das Auto zerlegen. Das ist natürlich schon auch, boah. Ja.
Eine saubere 1:46.429.
Genau, ja. Wir kommen zu der noch schlechteren Zeit dann gleich. Es gibt ja jemanden, der konnte das tatsächlich nochmal um 5 Minuten überbieten. Aber gut, fangen wir doch vielleicht irgendwie weiter vorne an. Also beim Elotti war es so, der hat irgendwie gleich in der allerersten Kurve zu viel gewollt und ist dann in der Wand angekommen und ist dann mit einem komplett zermöbelten Auto zurückgefahren, um eben eine Zeit zu schaffen, die unter der von dem vorher draußen gewesenen Sam Bird war, der die Latte mit 6 Minuten 47 jetzt nicht so hochgelegt hat. Was war passiert? Der ist nämlich auch ein bisschen zu flott unterwegs gewesen und ist dann rückwärts in die Wand gefahren und dann musste er halt da rausgeholt werden. Es gab rote Flagge, das Qualifying, das Super Bowl wurde unterbrochen. Die anderen Jungs mussten in der Boxengasse warten und dann hatte Lotterer tatsächlich eben dann den 4. der 5 Plätze noch erreicht, weil er es einfach geschafft hat, die ledierte Karre noch an die Box zu fahren unter 5 Minuten. Ja.
Oh, es gibt im Chat hier sogar Bilder dazu, selbst von einer roten Flagge gibt es ein Bild.
Oh, darum hatte ich gebeten, das ist ja super. Wir haben kurz vorher, hat der Tobi in unserer WhatsApp-Gruppe gefragt, ob er irgendwie ein paar Bilder vorbereiten soll. Ich habe ihn gebeten, das eine oder andere, eben unter anderem diese vorzubereiten und eine rote Flagge, weil wir die öfter brauchen können in dieser Episode. Und das habe ich als Scherz gemeint, aber da ist sie, die rote Flagge. Vielen Dank, sehr gut.
Ah, schön, geil. Ja, ansonsten, Buemi haben wir vergessen, der hat ja angefangen, also die Super Bowl eröffnet und hat mit einer 1:19.3 eigentlich jetzt keine berauschende Runde hingelegt, aber es hat sich dann doch ausgezahlt, dass er so ein bisschen mehr auf Sicherheit gegangen ist. Letztlich dann Startplatz 2 für ihn, weil eben Lotterer gecrashed ist.
Er hat sein Auto gecrashed und er
Sam ist Bird,
er ist
gecrashed ist. Und die Grassi, ja, ist Dritter geworden. Der hat dann einen kleinen Fehler drin gehabt im dritten Sektor, sonst wäre er vielleicht vor Buemi gekommen, aber der hatte ja sowieso durch den Invertertausch im Vorfeld eine 10 Platzstrafe, also 10 Startplätze zurück in der Startaufstellung. Von daher war klar, Buemi Platz 2 echt gut. Also durch eine mittelmäßige Runde Startplatz 2, was will man mehr?
Ja, kann man nicht meckern. Wenn die anderen deutlich schlechter sind, da kann man richtig was erreichen, wenn man mittelmäßig fährt, ne? Wie dazu ist. Und wer war der Schnellste, haben wir das schon gesagt? Wern auf Pole Position, genau.
Gute Runde, nicht berauschend, aber doch ziemlich gut. Und seine 6. insgesamt, damit hat er jetzt Bird hinter sich gelassen mit 5 Pole Positions. Nur der gute Herr Buemi ist noch ein Stück weiter vorne und steht bei 10, wenn ich mich nicht irre. Ich gucke mal gerade. Pole Position. Es gibt ja unsere Fahrerstatistik jetzt auf der Website. Da kann man sowas ruckzuck nachgucken. Nein, 9. Sebastian Buemi, 9. Jean-Éric Vern, 6. Und dann kommen Bird und so weiter. Rosenquist.
Da können wir ja, weil ich gerade so schön in der Fahrerstatistik rumklicke, auch gleich noch unser aller Lieblingsthema, den Fanboost, ne? Jetzt so als Überleitung zum Rennen vielleicht erwähnen, haben nämlich diesmal Buemi, Lopez und Di Grassi bekommen. Und wir wissen, zumindest Di Grassi und Buemi bekommen sie sehr häufig. Und die Statistik sagt, 21 Mal hat den Fernbus erhalten der Kollege Di Grassi, 19 Mal Buemi Und was habe ich gesagt? Er hat den noch, Lopez hat ihn bekommen. Das ist ja,
Lopez.
Das ist schon fast Ausnahme, ne? Der hat nämlich den nur dieses eine Mal bekommen. Bis jetzt.
Und konnte ihn dann auch nicht mal nutzen.
Ja, der ist nämlich, ja. Das ist die Überleitung zum Rennstart, der hat es nämlich nicht weiter geschafft als Kurve 4.
Lopez?
Mhm. Ja.
Ja, der Rennstart.
Mhm. Also quasi Kurve 2 eigentlich.
Na, die hatten ja schon einige Kurven hinter sich, als das Rennen erstmal anfing. Ne? Man hatte ja einen sehr weiten ja, Weg zurückzulegen, überhaupt in die Startaufstellung zu kommen. Da ist ja bei manch einem, sind da ja schon die Akkuwarnsysteme angesprungen. Der ist dann im Eco-Modus zum Start gefahren, weil sonst der Akku nicht reichen würde, glaube ich. Ja, also das war schon
fast eine Einführung.
Also man muss, also ich habe auch, ja, keine Ahnung. Ich habe da gesessen, habe so zugeguckt, habe gedacht, okay, das ist aber weit, was ist da los? Habe ich da erst gar nicht verstanden. Naja,
besonders, weil die Autos ja ohnehin schon eine Outlap fahren aus der Boxengasse. Die starten ja in ihren Garagen und müssen irgendwie in die Startaufstellung kommen. Und da fahren die eben wirklich eine Outlap und verbrauchen da schon Energie. Dann stellen sie sich in diesem Dummy-Grid auf. Das ist ja eigentlich so, weiß nicht, 10, 20 Meterchen hinter der eigentlichen Startbox. Aber dann müssen die noch quasi eine Einführungsrunde, wie du sagst, fahren. Ja, und dann hat man da Flashbacks bekommen zu Peking 2014, als die Formel E noch gar nicht drüber nachgedacht hatte, dass ja sowas auch Energie kostet. Und hatte im Regelwerk stehen, wir machen das so wie in der Formel 1, wir machen eine Einführungsrunde. Ja, und die Teams waren dann aber so klug und haben die Autos nicht schnell fahren lassen, sondern so langsam wie es geht, um so viel Energie wie möglich zu sparen. Und das Gleiche ist gestern passiert. Also diese Einführungsrunde fast im Rückwärtsgang, weil sie so langsam war. Naja.
Ja, geschadet hat's nicht. Ja, also niemand hat ernsthaft Probleme mit dem Stromverbrauch bekommen, übers Rennen hinweg, weder vorm Autotausch noch am Ende des Rennens. Da gab's ja dann, kommen wir dann später drauf, irgendwie Ende des Rennens nur ordentlich Bambule, weil alle irgendwie noch 11% hatten für die letzte Runde. Und da haben sie alle nochmal richtig draufgetreten. Ne? Aber das kommt ja dann alles später.
Ja, erstmal beim Start ging es schon mal richtig ab. Also ja. Wir hatten ja in den letzten Rennen oftmals, dass da nicht so allzu viel passiert ist. Aber diesmal zum einen Lotterer, super Start erwischt. Also gerade aus den Luftaufnahmen gegen Buemi richtig Meter gut gemacht. Und hat sich dann vor der Kurve 3, also eigentlich vor der ersten Kurve nach dem Start, dann vor Buemi gesetzt auf Platz 2. Aber einer ist noch besser gestartet, nämlich Nelson Piquet. Mhm. Der ist außenrum, so richtig schön Heidfeld-Style eigentlich, und hat sich dann an den vorbeigezwängt auch noch, an den beiden, und hat sich dann hinter Wern einsortiert. Also Wern ist vorne geblieben, dann Piquet, dann Lotterer, dann Buemi.
Schon nicht schlecht, gleich am Start von 5 auf 2.
Ja, und dann wurde es turbulent und Lackaustausch, wie Erich immer so schön sagt. Also nach der Kurve 3, das war ja die Rechtskurve, kam dann die Linkskurve 4 und gab es Kontakt zwischen den beiden Deutschen Heidfeld und Abt. Heidfeld hat dann im Nachhinein gesagt, er hat dann die Lücke irgendwie gesehen und gehofft, ist dann reingestochen, hat dann aber direkt auch gemerkt, oh nee, das war eine doofe Idee. Ist da mit Abt kollidiert und hat dann Abt die hintere Aufhängung verbogen, die dann später auch komplett gebrochen ist, irgendwie in Runde 6. Und hat sich selbst, ich glaube, links hing der Reifen hoch, oder? Das Rad. Mhm. Also hat sich auf jeden Fall die vordere Aufhängung beschädigt und ja. Auch für Heidfeld dann in der ersten Runde gleich das Rennen aus.
Genau, der ist dann zwar nochmal, glaube ich, auf die Strecke gegangen mit dem zweiten Auto, aber das konnte natürlich irgendwie nichts bringen letzten Endes, ne? War ja Quatsch.
Richtig, ja.
Da gab es ja dann noch vorne rechts übrigens ist das Rad vorne eingeknickt. Rechts,
ja, ja, da es gibt ja die Fotos hier.
Es gibt ja begleitende Fotos im Chat jetzt hier. Die hat natürlich jetzt nicht jeder Leser hier parat, ne? Also Hörer. Also ihr wisst schon, was ich meine. Weiß jetzt nicht jeder. In Audioproduktionen Dinge zeigen ist natürlich immer hat so einen mittleren Wert irgendwie. Also für uns ist es natürlich hilfreich. So, jedenfalls, was ich sagen wollte, war, er ist dann mit dem zweiten
Auto noch unterwegs. Dass es noch einen zweiten zerlegt hat wahrscheinlich.
Dann hat es noch einen zweiten zerlegt, da wollte ich jetzt gar nicht drauf hin, sondern vielmehr irgendwie, weil du die Problematik mit Abt und Heidfeld irgendwie angesprochen hattest, wollte ich noch auf das belustigende Twitter-Geplänkel im Nachhinein hinweisen, wo dann der Kollege Heidfeld, so Statesman wie er halt ist, ne, dann gesagt hat, ja, das tut mir leid, das war meine Schuld und ich habe gedacht, das geht und ging dann nicht, das tut mir wirklich leid. Und er hat dann schon, glaube ich, darauf hingewiesen, dass er ein bisschen Angst hat, dass er jetzt einen auf die Nase bekommt. Und sie haben sich dann geeinigt, dass sie was trinken gehen und halt verteilt. Und da gab es dann auch gleich Bier on you und so. Und da haben sie sich dann gleich darauf verständigt und alles war wieder gut. Und das finde ich dann aber auch, ehrlich gesagt, immer super. Es gibt natürlich auch so Szenen, wo es dann eher anders abgeht, wo irgendwie Leute schreiend mit dem Helm wedelnd durch die Boxengasse laufen und wen sie treffen, den treffen sie dann. Ja, das haben wir auch alle schon gesehen. Möchte jetzt hier keine Namen nennen, weil er mir nicht mal einfällt. Nee, wollen wir nicht machen. Und so kann das natürlich auch enden, aber das, finde ich, zeigt wieder, wie ich den Heidi auch ehrlich gesagt immer einschätze, als eben eigentlich jemanden, der eher sorgfältig unterwegs ist und wenn da mal was in die Hose geht, dann ist er auch immer meins genug, hinterher zu sagen, ja, tut mir leid, ich zahle das Bier.
An dieser Stelle schon mal ein kleiner Teaser auf unseren Debrief an der Bar, der am Montag erscheinen wird.
Genau, war da diesmal wirklich was an der Bar.
Ich habe eine Vorahnung. Okay.
Ich hab damit nichts zu tun. Ja, aber es sind ja noch viel mehr passiert Sachen. Es sind ja noch viel mehr Sachen passiert irgendwie, ne?
Ja, parallel dazu, im gleichen Augenblick, bisschen weiter vorne einer Strecke, auch Lopez hatte einen super Start in seinem schönen weißen Dragon und war kurzzeitig so irgendwas zwischen Vierter und Fünfter und gestartet ist er von P8, also hat auch gut Boden gut gemacht, aber war dann leider, ja. Also er hatte die Wahl zwischen, ich fahre meinem linken Nebenmann ins Auto oder ich fahre in die Mauer. Es hat sich so geklärt, dass sein Nebenmann ihn in die Mauer gedrückt hat.
Das ist die Option, die er
in Form von so Sam Bird hatte.
Ja. Ja, Sam Bird war einfach da und rechts war einfach die Wand, die immer enger oder immer näher kam und da gab es einfach keinen Ausweg für ihn. Also selbst wenn er in Bird reingesteuert hätte, wäre er wahrscheinlich trotzdem noch vorne rechts irgendwie an die Mauer angeeckt. Naja, also eigentlich keiner so richtig schuld, Bird eigentlich auch nicht. Meiner Meinung nach.
Das ist ein Rennunfall.
Rennunfall in dem Getümmel da passiert halt.
Ja, das würde ich aber auch sagen.
Aber das hat immer noch nicht dazu ausgereicht, dass man vielleicht das Safety Car rausholt. Da hätte vielleicht eine Full Course Yellow gereicht. Das Safety Car kam erst raus, nachdem es noch einen dritten Vorfall in dieser ersten Runde gab. Und wieder dabei einer der vier Deutschen. Zwei haben wir schon gehabt, jetzt kommt Nummer 3. Der dritte
von vier.
Ja. Ja. Da fehlt dann nur noch der Mario Egel.
Genau, der Mario.
Oder wie Andretti gerne twittert, Marto Engel.
Marto.
Ja.
Was ist denn los mit denen? Meine Güte.
Ja, und das war dann auch schon fast ein bisschen weniger Rennunfall. Also schon noch irgendwo, es gab auch keine Untersuchung, keine Strafe, aber Rosenqvist hat sich innen reingedrängt in dieser ganz engen Kurvenkombination. Ich schau mal gerade, das sind die Kurven 7 und 8.
Kurve 7 und 8. Ja, eigentlich ist Kurve 9. Ja, ist komisch.
9 und 10. Naja, auf jeden Fall ist es da ja schon ohnehin extrem eng, wo es auch in die Boxengasse reingeht. Und da hat sich Rosenqvist dann auf die Innenbahn gedrängt und Engel blieb nichts anderes übrig, als geradeaus in die Tech Pro Barrier zu rutschen. Und ja, er hat dann noch versucht, irgendwie mit Rückwärtsgang rauszukommen, steckte aber irgendwie fest und dann war das Rennen auch für ihn vorbei. Also echt Runde zum Vergessen aus deutscher Sicht.
Viel schlimmer als dieser Vorfall mit Rosenqvist, Engel fand zumindest diesen Vorfall mit Rosenqvist weniger schlimm als etwas, was vorher passiert ist mit Olli Turvey in der Haarnadelkurve. Engel hat getwittert, das ist okay, das kann passieren, ist doof gelaufen, war nicht mit Absicht. Was aber mit Absicht war, war das, was in der Haarnadelkurve passiert ist mit Oliver Turvey, der ihn in der Haarnadelkurve ja abgedrängt hat. Das war ähnlich wie bei Lopez ein bisschen vorher. Entweder Auto oder Wand. Glücklicherweise ohne Rennende, zumindest zu dem Zeitpunkt für Engel. Aber Engel ist jedenfalls nicht gut zu sprechen gewesen, glaube ich, auf Olli Turvey nach der ersten Runde. Naja, und dann kam das Safety Car raus. Und das hat erstmal ein bisschen Spannung rausgenommen aus dem ganzen Laden.
Ja, und es hat ewig gedauert, oder? Also ich weiß nicht, wie von den Runden her ging es, glaube ich. Es waren, weiß nicht, 2, 3 Runden, weiß ich jetzt nicht aus dem Kopf. Aber es hat sich wie ewig angefühlt.
Also es kam in 1 raus und ging in Runde 4 wieder rein.
Ja.
Ja. Ja, durch die Boxengasse, dass die Fahrzeuge am Engel, am havarierten Venturi vorbeikommen. Tja, meine Güte. So, Safety Car, was passiert da schon, ne? Also, man fährt halt langsam im Konvoi.
Ja, war dann ein paar Runden nicht so spannend, ganz natürlich.
Nach dem Restart dann in Runde 4 ist eigentlich auch erstmal nicht viel passiert. Es war erstaunlich ruhig. Also die Fahrer hatten ja sowieso schon Energie gespart durch diese Safety-Car-Phase und dann hätte man sich denken können, boah, vielleicht geben sie jetzt mal Gas. Aber denkste Puppe war eigentlich kaum. Bis auf die Grassi, der da gleich mal losgelegt hat mit pinken Sektoren, aber dann an Turvey nicht erstmal einige Runden lang nicht vorbeigekommen ist, war das alles sehr gesittet. Also eher hintereinander herfahren, Abstände klein halten, aber keine wirklichen Angriffe und auch wirklich kaum Positionsveränderungen, sodass dann unsere Freunde Olli Sittler und Jan Seifert im Kommentar dann auch irgendwann mal festgestellt haben, du, hier passiert ja gar nichts. Ja, bisher ist ganz schön langweilig.
Genau, bis dahin ist nicht so richtig was passiert. Ne? Also kurz vor dem Autowechsel ging es dann eigentlich ein bisschen rum, ne? Wo dann Piquet und Lotterer dann sich begeben haben in den Kampf um Platz 2, Runde 19. Und der Kollege Lotterer dann irgendwie seinem ohnehin relativ guten Renntag, also ich sehe mal ab von der Superpole-Session, dann quasi ein Krönchen aufsetzt und es dann auf Platz 2 hinter Kollegen Wern geschafft hat. Und dann hat der dahinter gleich noch Lynn mit Degrassi gekämpft um Platz 6, glaube ich. Auf 6 und 7 waren die. Und man muss Degrassi dann passieren lassen und ehe man sich's versieht, ist dann Lynn gleich in die Box abgebogen und hat dann
zum
Autowechsel angesetzt. Also genau, das war eine ganz wilde Geschichte. Ich habe es erst gar nicht gerafft, musste zurückspulen und dann nochmal gucken, was da ja eigentlich passiert ist. Also das war schon ganz schön flott alles.
Ja, Degrassi war ja über mehrere Runden hinter Lynn und der hat ja nun auch ein schnelles Auto gehabt. Aber Degrassi ordentlich Druck gemacht und man hat schon gesehen, oh, der Lynn hält dagegen, egal was kommt. Und irgendwann hat sich Degrassi daneben ihn gesetzt und dann wirklich ihn so gezwungen in die Haarnadel hinein, dass er dann letztlich irgendwann doch nachgeben musste. Zwar auch mit einem kleinen Kontakt und einem kleinen Rutscher von Degrassi, aber es ist letztlich gut gegangen. Also schön, das war wirklich ein beeindruckendes Manöver von Degrassi.
Schön bebildert auch nochmal von unserem Tobi im Chat.
Was
großartig. Was? Wahnsinn, wie der da die YouTube-Videos scrubbt und Bilder rauspastet. Sehr gut.
Der Tom teasert schon den Abt an, der kommt gleich auch. Der ist ja dann nochmal rausgekommen nach seinem kleinen Fauxpas in der ersten Runde. Im zweiten Auto hat noch ein paar Testdaten gesammelt, aber letztlich dann wieder zurück an die Box und hat aufgegeben.
Sehr geil fand ich ja auch, wie Bird und Da Costa, glaube ich, eine Runde länger draußen gewesen sind und dann so mit dem letzten Prozent Stroms dann als letzte zum Autowechsel geschafft haben, wo eines sich ganz schön gezeigt haben. Wenn nämlich alle an die Box fahren, um die Autos zu wechseln, dann kannst du unter Umständen ultra schnell sein beim ins andere Auto springen, aber wieder losfahren kannst du dann nicht unbedingt sofort. Ja? Also da war schon richtig Verkehr in der Boxengasse, weil so viele eben gleichzeitig reingekommen sind und die beiden, Bird und Da Costa, die eine Runde länger gefahren sind, die hatten halt dann nicht das Problem, dass es unter Umständen Unsafe Release oder tatsächlich sogar eine Kollision geben würde beim Rausfahren aus der Box. Oder dass man hätte warten müssen, bis kein Auto mehr unterwegs ist.
Ja, das war sehr interessant zu sehen. Es gab ja das erste Mal jetzt keine Mindestzeit mehr beim Stopp und im Vorfeld hatte dann die Formel E auch zugelassen, dass die Teams gegenüber der Boxengasse, also hinter der Mauer quasi, jeweils eine Person positionieren dürfen, die guckt. Die hat dann die ganze Boxengasse im Blick und kann dann beim Boxenstopp eben das Zeichen geben, hier, Vorsicht, da kommt doch noch irgendwer aus der Box geschossen, um eben Unsafe Release zu verhindern. Das war jetzt nicht verpflichtend, sondern war den Teams überlassen, ob die sowas machen. Und man hat das ja dann ganz schön im Fernsehbild bei Prost gesehen, dass der dann wirklich lange da stand, obwohl er eigentlich fertig war, aber musste noch warten, bis dann der Lollipop hochging und er letztlich wieder rausfahren konnte. Das hat mich so ein bisschen erinnert an, vielleicht kennen das manche von euch bei Codemasters, wenn man da Formel 1 gezockt hat und man ist in der Box und dann kommt die ganze Gegend und du kannst nicht rausfahren. Oh, das ganze Rennen dahin. Halbe Stunde Rennen gefahren und dann das.
Genau, ich war in der Box, habe dann leider verloren. Gut, Nachteil ist natürlich, berechtigter Einwand auch nochmal aus dem Chat, Bird musste dann jetzt, dadurch, dass er die Runde länger gefahren ist, ein bisschen schauen, dass er auch noch ein Prozent hat, wenn er an der Box ankommt, also überhaupt irgendwie noch Strom im Akku, weshalb er dann relativ langsam unterwegs gewesen ist auf der zusätzlichen Runde, hat jetzt nicht viel.
Ja, war nicht so gut eigentlich die Taktik.
Ja, Wern hat hier, ich untermauere das mit Zahlen, danke Tobi, Wern fuhr vor seinem Autowechsel 1:22.687 und Bird fuhr vor seinem Autowechsel 1:26.336, also massiv, massiv langsamer. Ja, also vielleicht doch nicht so die allerbeste Idee, aber wenn man keinen Verkehr will beim Rausfahren, dann kann man es immerhin versuchen.
Ich hatte kurzzeitig Angst um Da Costa. Auch der hat richtig lange gebraucht,
ja, einmal
selbst beim Auto wechseln, aber auch vorher auf der Runde. Und tatsächlich ging die Anzeige im Fernsehen auf 0%, kurz bevor er in die Box abgebogen war. Da hatte ich wirklich Angst, dass der jetzt gleich noch ausrollt. Aber was bei dem dann schiefgegangen ist beim Boxenstopp, keine Ahnung. Bei wem das bei den Boxenstopps richtig gut gegangen ist, das war Jean-Éric Vern. Der hat einen pornösen Boxenstopp.
Der hat es richtig drauf mit dem schnellen Anschnallen auch, ne?
Mhm. Ja, da muss man auch drüber reden.
Ja, das kann man.
Vielleicht können wir das mal zwischenschieben.
Genau, kann man vielleicht gleich mal drauf eingehen.
Es kam nämlich dann über Nacht jetzt, es hat sich schon angedeutet, das ist noch irgendwas im Argen, aber dann heute Morgen, als wir aufgestanden sind, kam dann auch die Meldung, dass eben Tachita, beide Fahrer, sowie auch Jerome D'Ambrosio, also Dragon, bestraft werden, mit einer Geldstrafe jeweils 15.000 Euro belegt werden, weil sie die Sicherheitsgurte, die neuen, modifiziert haben und das nicht vorher dem technischen Delegierten mitgeteilt hatten. So, und wir wissen jetzt nicht genau, was es war. Das weiß offensichtlich keiner außer die technische Abnahme. Jedenfalls haben die sich da einen kleinen Vorteil durch verschafft und möglicherweise auf Kosten der Sicherheit und dann pro Geschwindigkeit. Also, ja, dann gab es lange
Es flottiert momentan das Gerücht, dass die wirklich was aus der WEC übernommen haben. Nämlich, dass man da Kabelbinder, das habe ich in der Pre-Show schon erzählt gehabt, dass man an den Hüftgurt Kabelbinder ranmacht. Und den Hüftgurt muss man ja so ineinander stecken und dann muss man die noch festzurren. Und das ist immer ein ziemlicher Akt, weil man um 7 Ecken die Hand bewegen muss. Und in der WEC, wo ja auch Fahrer gewechselt werden, das sind ja 6-Stunden-Rennen, das übersteht ja kein Mensch, haben einige Teams ja sich Kabelbinder genommen, vielleicht ein bisschen breitere Kabelbinder und machen den Gurt zu und müssen dann mit rechter Hand und linker Hand benutzen und an 2 Kabelbindern ziehen, dann ist der Gurt fest. Das ist ein Gerücht, was momentan herumschwebt, was möglich sein könnte. Das hätten Lotterer und Wern auch gekannt aus der WEC, die sind ja da selber aktiv. Ist jedenfalls eine Modifikation, die ist jetzt nicht unbedingt sicherheitsgefährdend und auch nicht unbedingt, macht den Boxenstopp aber schneller und was besonders wichtig ist, eben nicht angekündigt bei der Rennleitung. Und das muss man eigentlich machen.
Ja, und daraufhin gab es dann nach dem Rennen ein relativ langes Gespräch wohl, auch mit Mark Preston, mit dem Tachita-Teamchef, wo da diese ganze Sache besprochen wurde und letztlich dann eben die Entscheidung, irgendwie schon schuldig, was ich ein bisschen komisch finde, ja, schuldig, aber nur Geldstrafe. Weil es wohl so eine Grauzone war. Also Preston spricht auch von einer Grauzone im Reglement, dass das eben nicht klar geregelt war im Vorfeld. Und ja, man dann einfach überlegt hat, wie können wir das optimieren? Wir haben 2 LMP1-Fahrer, oder nicht LMP1, aber 2 WEC-Fahrer, die da Erfahrung mit haben. Und warum sollten wir das nicht umsetzen? Es hat sich dann letztlich auch ausgezahlt mit Blick auf die Zeit und sind jetzt mit der Geldstrafe auch ganz glimpflich davongekommen. Aber ich sehe da irgendwie die Schuld eher bei der Formel E, dass man da doch einfach das Reglement ein bisschen klarer stricken sollte und klar kommunizieren sollte, was ist erlaubt und was nicht. Das wird man jetzt auch machen fürs nächste Rennen in Mexiko und dann wird es da wahrscheinlich keine Fragezeichen mehr geben bei den Teams.
Hoffentlich doch. Das ist, ja, sagt mal an, was ist denn jetzt eure Meinung dazu? Hätte Tachita bestraft werden müssen dazu oder ist es cool, dass die Grauzone ausnutzen?
Also ich finde, nein, sie hätten nicht mehr bestraft werden sollen. Ich finde es gut, dass jetzt nicht die beiden, der Doppelsieg beider Fahrer disqualifiziert werden dadurch. Aber man muss es natürlich auch so sehen, dass jetzt ein Daniel Abt zum Beispiel in Hongkong disqualifiziert wurde wegen eines kleinen Formfehlers, der definitiv auch jetzt nichts an Vorteil gebracht hat im Gegensatz zu dieser Geschichte mit den Gurten. Und ich hoffe, dass jetzt die Formel E einfach sich nach dem Fauxpas in Hongkong darauf festgelegt und committed hat, einfach mit einem neuen Maß zu messen und zwar nur noch zu disqualifizieren, wenn es wirklich sein muss. Natürlich im Sinne des Reglements müssen auch alle Sachen eingehalten werden, die wirklich schriftlich feststehen und das wird auch so bleiben. Aber ich glaube, dass einfach der Druck so groß war jetzt, nicht beide Sieger oder den ersten und zweitplatzierten zu disqualifizieren, dass man dann gesagt hat, okay, wir machen das jetzt nicht.
Da ist ganz bestimmt, habe ich ja auch heute Morgen schon geschrieben an die Jungs, das ist und an die Jungs und das Svenja-Mädel, dass da ganz sicher auch eine PR-Entscheidung dabei war. Jetzt haben wir schon, ich weiß gar nicht, das wievielte Mal wäre es gewesen, dass ein Sieger wegen irgendwelchen, ja, wegen ja Vorfällen in der technischen Abnahme disqualifiziert wird. Da gab es dann die Grassi 2015 in Berlin, die Grassi 2016 in Mexiko, Daniel Abt in Hongkong 2017. Das ist ja, die Wunden sind ja noch frisch. Das ist ja erst quasi gestern gewesen, diese Hongkong-Disqualifikation. Und jetzt nochmal nicht nur den ersten zu disqualifizieren, sondern den ersten und den zweiten zu disqualifizieren. Das wäre böse geendet für die Formel E, also öffentlichkeitsmäßig betrachtet.
Ja, ich glaube, es hat schon eine Rolle gespielt.
Tja,
ich finde aber halt, es ist auch irgendwo verständlich. Die müssen halt einfach das Reglement klar machen und wer sich nicht dran hält, der wird bestraft. Das ist bei Abt einfach so gewesen, bei Audi, dass, ja, es ist ganz klar runtergeschrieben, man muss diese Sticker richtig drauf haben, ansonsten kann das ja, was weiß ich, können das Teile vom Bazar sein, die da eingebaut werden, ohne dass man es nachprüfen kann. Also ja, ist schon richtig und das hat es immer gegeben und das muss es auch geben im Motorsport, ganz klare Regeln und Konsequenzen daraus. Ja, es hat halt diesmal alles so ein bisschen Geschmäckle und die Formel E konnte in diesem Fall eigentlich nur verlieren.
Wichtig wäre mir einfach nur, dass, ja, wie du sagst, dass es klare Richtlinien gibt, dass es nicht so schwammig ist und meine Güte, das habe ich auch schon vor Monaten gesagt in irgendeiner Folge mal, dass es, glaube ich, an der Zeit ist, eine durchgängige Kernrennleitung zu haben. Vielleicht mit einem nationalen Delegierten, der sich auskennt oder so, weiß, wie Motorsport in demjenigen Land funktioniert, aber man braucht einfach die immer eine gleiche Rennleitung, meiner Meinung nach, die gleich urteilt und tja, meine Güte, weiß, es immer gleich macht, weißt du? So. Naja.
Naja, jetzt ist, nun ist es so, durch. Wir sind Rennsieg froh, dass am Ergebnis nichts verändert wurde, weil letztlich war Tachita schon, hat den Sieg schon verdient gehabt, auch wenn jetzt laut unserer Performance-Analyse Virgin noch stärker war, aber ja, ich finde es gut, dass es so jetzt entschieden wurde, wie es ist und dass nichts mehr am Ergebnis gerüttelt wurde.
Tja.
So, wo waren wir denn im Rennen eigentlich?
Wir waren eigentlich beim Autowechsel.
Ja, genau. Und dann nach dem Autowechsel kam ja gleich der nächste Aufreger. Turvey haben wir vorhin schon erwähnt, der mit dem BMS-Error da kurz liegen geblieben ist. Oder was heißt kurz, eine halbe Minute. Aber es hat auch die Grassi erwischt. Autowechsel hat alles noch gut funktioniert. Dann ist er losgefahren, aus der Box raus, aus der Boxengasse raus und ist dann einfach, hatte plötzlich keine Leistung mehr und ist natürlich verzweifelt. Stand dann auf der Strecke, ja, auch dieses Rennen wieder dahin für ihn, nachdem er wirklich richtig stark begonnen hatte und eine gute Pace im Rennen hatte. Und wir wissen nach wie vor nicht, woran es lag. Also auch Audi weiß es offiziell noch nicht. Die letzten Aussagen sind nach wie vor immer noch, wir wissen es noch nicht, wir haben es noch nicht herausgefunden. Also keine Ahnung. Die hatten ja vor dem Rennen wieder den Inverter getauscht. Ich glaube, da sitzt einfach irgendwie so ein Dämon in die Grassis Auto, so unter der Motorhaube.
So so ein kleiner Buemi, meinst du?
Der immer dagegen wettert.
Ja. ja, also es ist gruselig eigentlich. Wir lachen, aber es ist richtig gruselig, dass ein Team, dass den amtierenden Meister, also man muss es ja nochmal sich vor Augen halten, dass der aktuelle, der amtierende Formel E Meister und das Team hat keine Ahnung, was in seinem Auto schief ist. Der fährt sich die Seele aus dem Leib, hat einen recht guten ersten Stint gehabt. Das Manöver mit Lynn haben wir ja angesprochen. Und dann steht er nach 4 Rennen immer noch mit 0 Punkten in der Meisterschaft da. Es ist auch wirklich der einzige Fahrer, der alle 4 Rennen bisher bestritten hat und 0 Punkte hat. Lucas Di Grassi. Philippi hat immerhin im Samstagsrennen in Hongkong noch einen Punkt geholt. Das ist der andere, der recht wenige Punkte aus den 4 Rennen mitgenommen hat. Mhm. Aber Di Grassi nach 4 Rennen bei 0 Punkten.
Ansonsten nur Gianni und Kobayashi. Die sind ja aber nur in Hongkong gefahren. Also es ist schon echt eine ganz bittere Pille. Vor allem, weil er halt nie einen Fehler selbst gemacht hat. Er war immer gut unterwegs und hat dann irgendwie dieses Zuverlässigkeitsproblem. Und ich glaube auch da, dass da in Ingolstadt jetzt richtig die Hütte brennt. Wenn da morgen wieder alle ins Büro kommen, dann möchte ich nicht dabei sein.
Ja, mal zum Vergleich. Letztes Jahr hatte Lucas Di Grassi nach 4 Rennen 71 Punkte gesammelt. Ich habe das mal ausgerechnet vorhin, am Ende der dritten Saison, als er die Meisterschaft geholt hatte, hatte der 181 Punkte. Um in dieser Saison das zu wiederholen, ja, am Ende von Saison 4 auch 181 Punkte zu haben, müsste der jetzt in den nächsten Rennen 22,6 Punkte pro Rennen im Durchschnitt sammeln. Das ist Rennsieg. Wenn er das wiederholen möchte, muss er jetzt jedes Rennen gewinnen. Und das kann er eigentlich vergessen.
Gut, ich glaube, dass man diese Saison nicht so viele Punkte für einen Titel braucht wie in den letzten Jahren, weil wir jetzt momentan, ja, jetzt nach 4 Rennen haben wir einen Dreikampf vorne mit Wern, Rosenqvist und Bird, die alle ungefähr auf Augenhöhe sind. Aber ich glaube auch, dass Buemi, der jetzt Vierter ist mit, ich glaube, weiß nicht, so 20 Punkten Rückstand ungefähr, 22 oder so, der wird auch noch da ein Wörtchen mitsprechen, weil er einfach sehr konstant vorne dabei ist immer. Ja, aber ich glaube, dass nicht wie im letzten Jahr 2 Fahrer um den Titel kämpfen, sondern mindestens mal 4. Wer weiß, wer noch dazukommt. Weil es gibt einige, die das Potenzial haben, da noch mit vorne reinzufahren. Aber trotzdem, es wird natürlich unheimlich schwer und bis unmöglich für Di Grassi da jetzt noch irgendwie groß an den Meistertitel zu glauben. Was ihm in die Karten spielen könnte, ist, dass jetzt Mexiko ansteht. Da war er sehr stark, hat er beide Rennen, die es da bisher gab, gewonnen, auch wenn er beim ersten disqualifiziert wurde. Vor allem durch eine grandiose Aufholjahr letztes Jahr. Also wenn was geht, und da hofft er, glaube ich, auch drauf, dann jetzt in Mexiko, weil sonst ist bald Saisonhalbzeit nach Mexiko und Punta del Este. Und dann wird's nichts mehr, weil die anderen auch einfach zu stark sind und zu zuverlässig.
Ja, also zuverlässig ist Di Grassi auch, zuverlässig ohne Punkte.
Das ist so die andere Art von Zuverlässigkeit. Ja, aber wir können uns ja mal noch auf die richtige Action irgendwie vielleicht noch ein bisschen konzentrieren, die so ab 28, 29, 30. Runde irgendwie passiert ist, wo sich dann nämlich herauskristallisiert hat, dass der André Lotterer irgendwie sich gedacht hat, ja, mein Platz 2 ist geil, aber Platz 1 wäre halt noch geiler, ne? Und da hat er dann zwischenzeitlich, hatte man zumindest das Gefühl, nicht so viel Wert darauf gelegt, dass der Typ vor ihm das gleiche Auto, also für dasselbe Team fährt und sah dann tatsächlich phasenweise nicht so aus, als würde das irgendeine Rolle spielen. Man sagt ja immer, Teamkollegen behandelst du vielleicht doch eher vorsichtig, aber das scheint auch nicht für jeden und auch nicht in jedem Moment irgendwie zu gelten. Ne? Da ging es ja dann Richtung der letzten 7-8 Runden so richtig zur Sache zwischen Lotterer und Wern ganz vorne.
Mega. Ich habe wirklich, es gab ja schon krasse Formel-E-Rennen, wo ich hier wirklich saß und da hingeflossen bin vor Aufregung. Aber
wie schön das alles ist.
Das war wirklich jetzt richtig krass wieder, was da los war. Vor allem hatte ich überhaupt nicht damit gerechnet, dass Lotterer plötzlich den Angriff startet. Also nicht, dass er unbedingt schneller ist im Rennen, weil Wern hat das eigentlich relativ gut kontrolliert, hatte immer so, weiß nicht, so 1,5 Sekunden Vorsprung ungefähr. Und dann plötzlich greift er an und den Altarrivierten hier, den Platzhirsch, den Team-Miteigentümer, by the way, hat mich schon sehr überrascht. Und dann dadurch, durch diesen Zweikampf, konnten dann die drei Kämpfenden dahinter, nämlich Buemi, Rosenqvist und Bird, dann auch aufschließen. Und so hatten wir dann in den letzten Runden wirklich einen Fünfkampf. Je nach Berührung und so weiter hätte da wirklich jeder von den fünf noch gewinnen können. Mhm. Und das über eine ganze Weile.
Apropos Wahnsinn. Berührung. Meine liebste Szene in diesem ganzen Rennen war ja, wo, wo die beiden Tetitas sozusagen Ringelpiez mit Anfassen gespielt haben. Oder es hatte auch ein bisschen was von Dampflok, weißt du? Sie haben sich, Wern ist irgendwie so auf die Kurve, Rechtskurve, ich weiß nicht welche, zugesteuert. Und Lotterer kam von hinten mit einem krassen Überschuss an Geschwindigkeit an. Und dachte sich, okay, irgendwo muss ich hin, hat sich für rechts entschieden, was eine blöde Idee war. Und im Zickzack hat er sich dann noch knapp hinter dem Wern eingeordnet, war aber so schnell, dass sie beide mit qualmenden Reifen sich ineinander verkeilt haben und quasi der Lotterer den Wern in die Kurve, auf die Kurve zugeschoben hat, beide mit blockierenden Reifen, ja, weil einfach viel zu viel Power im Spiel gewesen ist. Und das sah schon so richtig geil aus, wie er da angeschossen kam und sich eingeklinkt hat und sie dann aber beide trotzdem noch diese Kurve geschafft haben. Das war einfach zum Schreien geil. Das war so richtig, richtig gut. Und ich habe ja gedacht, der Lotterer, dem hat's jetzt irgendwas ausgeklingt, ja? Der fängt jetzt hier das Spinnen an, ein paar Runden vor Schluss, dass er irgendwie aufbiegen und brechen dieses Ding gewinnen muss und eigentlich Löcher sieht, wo keine sind. Und dann hat aber hinterher der Wern erzählt, und zwar der Niki, dass er zu diesem Zeitpunkt gedacht hat, das Rennen dauere eine Runde länger. Und war schon am Liften vor der Kurve, während Lotterer dachte, okay, es ist ja nicht eine Runde länger, sondern in seinem Bild dieses Rennens konnte er halt da ordentlich Saft geben und hat sich dann wahrscheinlich ziemlich gewundert, als er da hinten im Wern hing, der viel langsamer war, als er gedacht hat, dass er eigentlich fahren würde. Und so ist es letzten Endes zustande gekommen. Aber es war also zum Angucken, da müsste man wirklich mal ein Gift draus machen und sich das den ganzen Tag angucken. Das ist richtig gut.
Ja, bei Wern sind sieben Runden vor Schluss ist Funk und die ganzen Visuals, wie es das Team nennt, also die Anzeigen auf dem Lenkrad und so weiter, sind alle ausgefallen. Also Wern hatte wirklich die letzten sieben Runden lang nichts mehr. Und dadurch kam das dann zustande, was du gerade erklärt hast, Phil.
Ich glaube, im Auto war noch alles gut. Die Visuals vor allem in der Garage sind ausgefallen. Ich habe mir das Rennen vorhin, das habe ich in der Pre-Show auch schon, Phil, erzählt, da warst du, glaube ich, noch gar nicht dabei, mir das Rennen heute mal mit englischem Kommentar angeschaut, weil die haben ja die Vernetzung auch vor Ort. Und es ist tatsächlich so, dass 10 Minuten vor Ende des Rennens im ganzen Fahrerlager die Fernsehmonitore und das Internet ausgefallen sind. Alles war tot. Blackout. Und die Teams haben dann auf einem Telefon mit mobilen Daten versucht, das Rennen zu gucken. Und unter anderem auch die Kommentatoren angeschrieben über WhatsApp, iMessage, SMS, wie sie alle heißen. Was wollte ich sagen?
Wissen wir nicht.
Und die haben eben auch die Kommentatoren angeschrieben und tatsächlich gefragt, ey Jack, sind unsere Fahrer noch am Leben? Führen wir noch? Haben die einen Unfall gehabt? Das klang so komisch. Also die hatten gar keine Ahnung, was auf der Strecke los ist. Dann kam dazu, dass der Funk nicht funktionierte während des Rennens. Ist natürlich auch in Städten immer so ein Problem, ne? Wegen hohe Häuser und sowas. Und konnten Jeff also auch nicht sagen, dass das Rennen so lang ist, wie es lang ist. Also das war wirklich, das war was.
Ja, aber letztlich alles beim Alten geblieben von der Positionierung der ersten fünf. Da hätte auch sonst was noch passieren können. Was ich richtig krass fand, war, wie Buemi sich verteidigt hat gegen Rosenqvist. Also nicht schlecht oder negativ gemeint, sondern wirklich so eine krasse Kampflinie in der Defense. Mhm. Das war der Wahnsinn. Wie der auf der Innenbahn immer angebremst und dann kommst du ja auch schlechter aus der Kurve raus. Aber er hat's irgendwie durchgehalten und hat dann tatsächlich sich am Ende behauptet, Platz 3 nach Hause gebracht und ja, wieder gute Punkte geholt. Gerade in dieser Führungsgruppe jetzt, um da den Anschluss nicht zu verlieren.
Ja, es hätte wirklich jeder von diesen fünf gewinnen können und im Zweifelsfall wären alle fünf rausgeflogen und es hätte noch Piquet gewonnen auf 6.
Doppelsieg Jaguar.
Doppelsieg Jaguar.
Um Gottes Willen.
By the way, da wollte ich auch noch zwei Worte zu sagen. Zum einen Piquet, ganz stark. Haben wir ja schon vorhin im Qualifying und sowas drüber gesprochen.
Jetzt bist du auf den letzten Moment, ne?
Der war ja auch im Rennen, genau. Lange stark und musste dann aber irgendwann einen kleinen Beigeben gegen Buemi, hat dann aber nicht locker gelassen und nochmal den Angriff gewagt auf der langen Geraden, dann aber sich ein bisschen vertan und Buemi danach wieder das Rumpelstilzchen, ja, also kann man sich so verschätzen, das war gefährlich und
aber es sah geil aus. Es sah geil aus. Ja. Ja. Der Piquet kam an und ist irgendwie so volle Möhre durch und sah aus, als hätte Buemi kurz gewartet, hätte ihn innen durchfliegen lassen und ist dann ganz gechillt in die Kurve eingebogen. Das war ja auch wieder so eine richtig gute Szene irgendwie.
Ja, ärgerlich für Piquet, weil er dadurch natürlich Platz 4 verloren hat und dann auf 6 zurückgefallen ist, wo er dann auch ins Ziel kam. Aber gut, muss man versuchen. Ich fand's cool, dass er es versucht hat. Und sein Teamkollege Evans, da müssen wir auch noch ein Wort zu sagen.
Oh, Wahnsinn. Bitte.
Was für ein unfassbares Rennen von diesem Kerl.
Hammer.
Er ist ja als letzter gestartet, nach dem Fehler im Qualifying, also als 20. oder beziehungsweise Philippi ist aus der Box gestartet, deswegen er als 19. auf der Strecke gestartet und hat dann in der ersten Kurve sage und schreibe 8 Positionen, also von Platz 20 auf Platz 12 gut gemacht.
Boah,
erstaunlich.
Hat natürlich profitiert von dem ganzen Tohuwabohu.
Da muss auch mal Glück haben.
In den ersten 2 Kurven, aber boah.
Wahnsinn.
Mitch.
Da würde ich gerne mal eine Onboard sehen von dieser ersten Runde. Da gibt's ja so ein paar aus der Formel 1 noch. Ah, da würde ich gerne sehen. Und dann aber auch im Rennen richtig stark. Der hatte ja dann während des Boxenstopps noch eine 10 Sekunden Zeitstrafe zusätzlich aufgebrummt, wegen Inverterwechsel auch vor dem Rennen und hat dann also 10 Sekunden noch zusätzlich in der Box verloren und ist trotzdem noch auf Platz 7 gefahren am Ende und hat in der zweiten Hälfte mit dem Auto, was richtig gut lief, 7 Sekunden auf den ersten Platz gut gemacht, nochmal zusätzlich. Also krass.
Ja, dann Chapeau am Ende.
Chapeau.
vom letzten Platz auf P7 nach vorn. Boah, mir fehlen die Worte, wirklich.
Ja, das schlägt sich auch in der Performance-Analyse nieder. Er ist nämlich der Drittplatzierte, was die Gesamtperformance am ganzen Rennen Samstag anging. Also nur Bird und Lotterer waren insgesamt schneller.
Und ich werde nicht aufhören, Mitch Evans als Geheimfavoriten zu verkaufen und ihm den ersten Sieg in dieser Saison zuzusprechen. Irgendwann, Kinder, passiert das.
Irgendwann. Jo. Also irgendwann in dieser Saison, meinst du?
Mhm. Dafür stehe ich mit meinem Namen.
Sehr gut. Ja, schön. Guter Claim, Tobi. Hast du den selber ausgedacht?
So. Ja.
Richtig gut. Oh, das klingt irgendwie weltbewegend. Nicht schlecht.
Klingt so. Wow.
Damit könnte man sogar Babynahrung verkaufen.
Tobi wäre auch das perfekte Testimonial für Hip.
Stimmt.
So, und wer ist jetzt aufs Podium gekommen?
Was ist ja, die beiden. Cheetah, Kollege Werner auf 1, Kollege Lotterer auf 2, überragend. Und der Herr Buemi hat seinen noch Renault Edams auf Platz 3 gesetzt. Dahinter der Rosenquist, der Bird und dann die beiden Jaguar schon auf 6 und 7. Auch wieder nicht schlecht, ne? Also muss man ja, weißt du, ja, haben wir ja gerade gehört, muss
auf
man
der auch Tonspur haben. Auch auf der Tonspur noch einmal der erste Doppelsieg der Formel E-Geschichte.
Ja, richtig.
Wow. Und das nach in der Mitte der vierten Saison.
Nicht schlecht.
Spricht wieder für die Serie, ne?
Ja, auf jeden Fall.
So ein Mercedes 1-2 gibt es ja dann doch recht oft in der Formel 1.
Ja, langweilig. Gut, weiter.
Es ist übrigens auch das erste Mal, dass ein Podium in der Formel E komplett von Renault-Antriebssträngen belegt wird. Das gab es auch noch nie. Also Renault hat selber schon ein paar Podien gesammelt mit dem Werksteam Edams. Der Cheetah hat auch schon in Montreal gewonnen einmal. Aber so diese Dreier-Kombo, nur Renault auf dem Podium, gab es auch noch nicht.
Ja, interessant.
Leistung der Franzosen.
Gute Leistung der Franzosen. Also sehen wir
die Equipe.
Sehen wir Cheetah, Renault.
Die französischen Equipe.
Die französische Equipe, das klingt ein bisschen betrunken auch, aber ist nicht so schlimm. Ja, sehr schön. Dann kann man ja vielleicht, wenn wir gerade über Tabellen und so gucken, dann den Blick Richtung Gesamtstand Fahrer erstmal.
Genau, jetzt müsste richten, so ein Soundbed noch kommen, wie wenn die Ergebnisse immer in der TV-Übertragung eingeblendet werden.
Ja, nee, ist klar.
Mhm. Müssen wir mit dem EJ telefonieren.
Ja, der kann da bestimmt
was machen. Der soll da mal was delivern.
Genau, deliver mal.
Ja, was ist das? Große Veränderung in der Fahrerwertung.
Ja,
gibt einen neuen Führenden, der war vorher nur Dritter. Wern war vorher nur Dritter, jetzt ganz oben, Numero Uno.
Hat dein Kollegen Rosenquist dort abgelöst.
Ja, 28 Punkte dank Pole Position und Sieg. Fast die Maximalausbeute von 29. Das hat einen guten Sprung gemacht. Und jetzt ist er 5 Punkte vor Rosenquist, der wiederum 5 Punkte vor Bird. Und dann kommt eigentlich eine recht große Lücke erstmal zu Buemi. Also die drei sind bisher echt Karacho.
Ja, da ist viel Luft, ne? Also wir haben vorne 71, 66, 61 Punkte für die ersten drei und dann geht's weiter auf Platz 4 mit 37 Punkten. Also da ist schon noch einiges an Luft. Wechsel gab's dann natürlich auch in der Teamwertung. Da, wo vorher Mahindra stand, steht jetzt halt Tachita auf der 1. Knapp weit, knapp vorne, aber vorne.
Ja, schon bemerkenswert.
Weißt du, wie Vin Diesel immer sagt, ne? Egal, ob du einen Inch oder eine Meile Vorsprung hast. Gewonnen ist gewonnen. Der hat eine viel geilere Stimme.
Weise Worte.
Naja, gut.
Words to live by. In der Teamwertung auch interessant, wie weit unten tatsächlich Audi rangiert. Drittletzter Platz, wegen besseres Einzelergebnis in Hongkong, obwohl Dragon jetzt zweimal besser war. Es ist ganz kompliziert. Steht jedenfalls bei 12 Punkten fest im Moment. Sowohl Dragon als auch Audi teilen sich Platz 8. Nur Nio ist schlechter mit 9 Punkten. Also nochmal 3 weiter da hinten. Das spricht mal einer von Favorit, ne?
Tja. Da fällt mir gerade auf, wenn ich mir das so angucke, dreh mal jetzt die Tabelle einmal um und denke 3 Jahre zurück. Das war der.
Genau, Saison 1.
Tauschen wir Nio mit Renault aus und dann haben wir die Top 3 der ersten Saison umgekehrt.
Interessant. Ja.
Da war ab nämlich am Ende Dragon Zweiter und ab Dritter am Ende.
Krass. Ja. Mhm. Meine Güte.
So kann sich das Blatt wenden. Stattdessen jetzt ganz vorne Tachita aus Aguri hervorgegangen. Nie was gerissen. Und Mahindra, tja, so kann's gehen.
Tja, so kann's gehen.
Geil, ich liebe Formel E.
Nett, schlecht.
Geil, oder?
Nett.
Also wer nach dem Rennwochenende nicht Bock hat auf noch mehr Formel E, ich verstehe dich nicht. Na. Wenn du es nicht hast, also nee.
Dem ist nicht mehr zu helfen. Der mag vielleicht keinen Rennsport, das kann ja sein, gibt ja Leute. Ist ja auch total valide. Ne? Aber wer irgendwie Rennsport mag und mit der Formel E nicht klarkommt, der hat irgendwie den Schuss nicht gehört. Ich glaube ja, wir haben zum Rennen erstmal alles geliefert, was zu liefern gab, oder? Habt ihr noch was?
Oh, nö. Oh, ausgiebig nö. Behandelt.
Eigentlich sind wir durch.
Ja, dann können wir uns jetzt ein bisschen ausruhen. Also alle, wir alle bis auf den Tobi, denn der muss noch ein paar Fakten liefern, ne?
Der Formel E Fakt der Woche.
Wo wir jetzt gerade schon bei Rennsiegen sind, Sam Bird ist der einzige Fahrer, der in allen 4 Saisons bisher einen Sieg in den ersten 4 Rennen einfahren konnte. Das ist ihm bisher jedes Jahr gelungen, die ersten 4 Auftaktrennen da einmal zu gewinnen. Hat kein anderer geschafft.
Guck mal an, es gibt doch für alles gibt es einen passenden Fakt, ne? Sehr interessant.
Ich glaube, an dem wird auch kein Weg vorbeiführen hier in der Meisterschaft, weil so konstant wie Bird fährt eigentlich keiner, außer vielleicht die Grassi und Buemi. Und der hat sich einfach
niemand,
jetzt mal langsam.
Höchstens noch der und der.
Ja, wobei Buemi eigentlich gar nicht so, aber die Grassi, der war ja eigentlich wirklich immer konstant dabei. Buemi hat ja letzte Saison in der zweiten Hälfte sehr viel Federn gelassen. Aber ansonsten hat Bird eigentlich schon mal wirklich verdient, da oben um den Titel zu kämpfen. Und ich glaube, das wird er auch. Virgin ist extrem stark unterwegs. Er ist unheimlich erfahren, Sam Bird, hat aber natürlich auch extrem starke Gegner da mit Wern und Rosenquist, die alle mittlerweile ein echt haltbares Auto haben und auch ihre Erfahrungen mitbringen. Also ja, aber es wäre ihm mal zu gönnen.
Ich bin doof, der Fakt ist falsch. Danke, Chat. Sam Bird hat erst in New York gewonnen letztes Jahr. Damit ist der
Fakt hinfällig. Alternativer Fakt der Woche.
Damit ist der Fakt hinfällig. Ich entschuldige mich in dreifacher Form und nenne einen anderen Fakt. Santiago de Chile ist die 17. Stadt, in der die Formel E ein Rennen ausgetragen hat. Dankeschön, das war's von mir, ich bin raus.
Na guck mal, ist gut, wenn man Plan B hat auch.
Oh, Gott, alternativer Fakt der Woche. Das
wir müssen nochmal neu einsprechen.
Super. Phil, kannst du nicht mal so ein Karnevals besorgen, immer wenn irgendwer einen richtig blöden Witz macht?
Schlechten Witz macht?
Ja, kann ich machen. Den müsste ich halt dann immer parat haben, dann bin ich abgelenkt von dem, was ich eigentlich sagen will. Aber man könnte es zumindest versuchen. Ist notiert.
Aber ich brauche den dann auch, ne? So, falls du mal einen schlechten Witz machst. Oder falls wir beiden mal einen schlechten Witz machen, muss Timo auch einen bereit haben.
Ja, dafür muss Timo erstmal dabei sein bei der Sendung, ne? Ich sag mal nichts.
Touché, ja.
Touché, chapeau, au revoir. Na gut, dann kann der Tobi jetzt noch seinen Hinweis auf Patreon hinweisen, abspulen und dann sind wir eigentlich fertig für heute, würde ich sagen.
Wer möchte, darf gerne auf patreon.com/epod vorbeischauen. Da gibt's noch viel, viel mehr Epod als das hier. Zum Beispiel jede Folge live, zum Beispiel die Pre- und Post-Show mithören dürfen, zum Beispiel alle Interviews, die wir aufnehmen, zum Beispiel Sonderfolgen, Specials, alles, was das Herz begehrt, auf patreon.com/epod. Gerne mal vorbeischauen.
Wow.
Arschgeiler Scheiß.
Ansonsten, dann würden wir uns jetzt in unsere alternative Abendplanung begeben.
Genau, wir haben ja auch noch ein Leben, ne? Wir sind zwar gerne für euch da, aber nicht nur. Ja, vielen Dank.
Bitte? Zum anderen Sport heute.
Zum anderen, was haben wir? Ach ja, heute ist ja noch Suppen Bowl.
Heute ist Suppen-Bowl. Jetzt.
Oh, jetzt muss ich erstmal kochen. Komm.
Ja, Super Bowl ist, glaube ich, aus dieser Runde der Tobi der Einzige, den das juckt, oder?
Na, ich guck das auch.
Du guckst, du bist aber so einer, der nur Super Bowl dann guckt, ne? Nicht die ganze Saison, oder? Ja, genau. Die sind mir am liebsten. Jetzt hier fett Super Bowl Party machen und auch erst den Tag vorher wissen, welche zwei Teams gegeneinander antreten, ne?
Ich muss gestehen, ich weiß nicht mal, wer spielt.
Genau. Einfach nur das Spektakel deswegen. Also ich habe das früher ehrlich gesagt auch gemacht, habe nur so am Rande verfolgt, wie die Saison gelaufen ist und dann habe ich Super Bowl angeguckt, weil die Show halt geil ist und weil ich das Spiel schon mag, aber nicht die ganze Saison jedes Spiel, da ist man dann doch zu öde.
So geht mir das auch. Genau wie jedes Jahr im Januar Handball gucke ich ultra gerne und denke jedes Mal, Handball ist so eine geile Sportart, genau wie Football, aber irgendwie alles zusammen geht halt nicht.
Ja, man genau, kann, wann will man das
geht einfach leider die Zeit.
Ja, verstehe ich.
Wenn du dann noch Motorsport hast mit Formel E, mit Formel 1 und dann hast du noch Fußball.
Ja, im schlimmsten Fall bist du einer von denen, die dann nur die Halbzeitshow den nächsten Tag auf YouTube gucken.
Ja, mal gucken, wie lange ich durchhalte. Halbzeitshow habe ich mir auf jeden Fall mal vorgenommen. Aber mal gucken. Tobi, du guckst wahrscheinlich bis zum Ende, ne?
Ich gucke heute und morgen bis zum Ende.
Ja, Tobi hat auch geschlafen bis 17:30 Uhr, ja. Der kann da natürlich ganz entspannt rangehen.
Ja, ich muss nicht zur Schule morgen? Ah, ihr habt bestimmt Zeugnisferien, ne?
Ja, richtig.
Oh.
Was für ein Leben.
Ja, guck mal, sowas haben die Bayern nicht. Wir im Norden, wir haben ja keine Skigebiete hier in der Nähe. Und dann gibt's noch immer andere Ferien sind kürzer als in Bayern. Dafür haben wir im Januar noch eine Woche Winterferien. Soll man dann Skifahren gehen, aber kann ich eh nicht, bin ich eh zu inkompetent für.
Unsere haben dann aber anschließend an eure Januar-Winterferien irgendwie auch noch eine ganze Woche Faschingsferien.
Genau, und sowas haben wir dann dafür nicht.
Crazy.
Dafür habt ihr Pfingstferien, aber ja.
Ja, Ferien gibt's ja genug. Also in Bayern ist die Regel 6 Wochen Schule und dann sind irgendwelche Ferien. Mal eine, mal zwei, mal 6 Wochen, weiß man vorher nicht. Muss man dann gucken auf dem Kalender. Also meine Kinder wissen das ja genau, ich weiß es genau gar nicht. Ich habe gehört, demnächst ist Karneval und Karneval ist das gleiche wie Fasching. Und zu Fasching sind hier Faschingsferien.
Na dann.
So, haben wir alles gesagt, ne?
Es war mir eine Ehre, Jungs. Und
ja,
danke
und
an alle.
Ein inneres Blumenpflücken mit euch.
Oh, absolut.
Ganz hervorragend.
Danke an alle im Chat, die auch so schön mit Blumen gepflückt haben.
Ja, ganz schön. Auch für die Bebilderung und die Unterhaltung auch seitens der Live-Zuhörer.
Ganz stark.
Wie immer, wunderbar und vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Bis nächste Woche.
Ciao.